Sag's immer gern, weil es ja ehrlich ist. Also wir haben kein Problem, aus dem Urlaub wieder nach Hause zu kommen, weil wir auch gerne in Ulm sind und uns auch freuen, euch alle wiederzusehen. Und ich finde es auch was wert, wenn man sagt, ach, man geht auch wieder gern dann dahin und die Arbeit ist nicht bloß lästig, sondern macht Sinn und man trifft nette Leute. Also dahingehend, schön, dass ihr da seid und wir uns heute jetzt auch hier sehen. Noch ein Satz zum Missionsfest. Also dieses Jahr wäre die Gelegenheit, noch einmal das Herbstmissionsfest im Bad Liebenzell zu erleben. Ab nächstes Jahr soll es dann so örtlich in bestimmten Schwerpunkten sein. Also wenn jemand sagt, Missionszell im Bad Liebenzell, das ist für mich das Größte, der sollte also die Gelegenheit in diesem Jahr noch mal nutzen. Pfingstmissionsfest bleibt nach wie vor im Zelt und so, aber das Herbstmissionsfest wird dann nächstes Jahr nicht stattfinden. Es hat verschiedene Gründe, aber ihr wisst jetzt zumindest, geht hin. Ja, wir starten heute mit einer kleinen Reihe, ist jetzt fast übertrieben. Also Titusbrief, das ist was, wo es nicht ganz so oberbekannt ist. Ich bin da über die Langenauer in ihre Reihe da reingerutscht und habe das jetzt aber so organisiert, dass jetzt ich heute mal den Anfang mache. Und in zwei Wochen kommt der Tim Fosserler, da wird dann auch mal was dazu machen. Es kommt dann auch mal der Markus Kleinknecht, der auch dort in Langenau mit aktiv ist. Und zwischendrin werde ich das auffüllen. Es wird nicht jetzt jeden Sonntag so gehen. Also nächsten Sonntag kommt Jürgen Schmid, der macht dann was Eigenes. Aber es wird jetzt immer wieder insgesamt fünfmal der Titusbrief drankommen. Und der Titusbrief, der geht ja nach Kreta, diese griechische Insel. Und zum Einstieg tauchen wir ein kleines bisschen in die griechische Sagenwelt ab. Kreta, König Minos. Der Minos, der hatte Streit mit dem Meeresgott Poseidon. Und das hat dann ein paar Spannungen gegeben. Ein Sohn wurde ihm geboren, der so halb Stier, halb Mensch ist. Dieser Minotaurus. Und dieses aggressive Wesen, damit es keinen Schaden anrichtet, wurde dieser Minotaurus in ein Labyrinth gesteckt, so ein dunkles Labyrinth, aus dem es kein Entkommen gab. Und in größeren Abständen kamen nun junge Männer, um diesem Halbstier da in diesem Labyrinth zu töten. Aber am Ende hat immer irgendwie der Stier halt gewonnen. Aber eines Tages, da kam der junge Prinz aus Athen, gut aussehend, attraktiv, und es geht dann wie immer, die Prinzessin aus Kreta verliebt sich in den Theseus, in den Prinz, ne? Und die gibt ihm dann so einen Faden mit in dieses Labyrinth. Und damit er wieder rausfindet, hofft halt, dass es ihm, diesem Theseus, gelingt, diesen Stier zu besiegen. Das passiert dann auch. Theseus bringt den Stier um, dank des Fadens findet er wieder heraus. Und nun segelt er wieder mit seiner Truppe sozusagen zurück nach Athen. Und dort wartet natürlich der Vater, der König von Athen, sehnsüchtig auf die Rückkehr der Schiffe. Es war ausgemacht, wenn der Sohn lebt, weiße Segel setzen, wenn der Sohn tot ist, die schwarzen Segel, mit denen er abgesegelt ist, lassen. Jetzt vor lauter Freude hat man das vergessen, die Segel zu wechseln, und dieser König sieht dann in der Ferne die schwarzen Segel und stürzt sich dann da ins Meer, kommt zu Tode, und ist der König Ägäis, und deshalb heißt dieser Teil des Meeres, da so wo die Inseln sind, Ägäis. Ja? Zumindest der Sage nach. Jetzt kann man sagen, ja, was hat denn jetzt die griechische Sagenwelt mit dem Titusbrief zu tun? Überraschenderweise etwas mehr, als ich dachte. Denn, wir werden es dann auch gleich noch hören, als der Titus mich mit diesem Brief, den der Paulus geschrieben hat, nach Kreta aufmacht, war ziemlich klar, der griechische Götterglaube sitzt sehr tief in den Menschen. Es kam also zu einer Religionsvermischung. Das passiert ziemlich oft. Das sagt man Synkretismus. Das kann man heute in Afrika oder sonst wo erleben. Das heißt, die Leute haben so ihren Animismus oder ihren was auch immer. Und dann kommen noch so ein paar Missionare und dann sagen sie, das ist aber toll, da gibt es noch andere Götter. Ja, die nehmen wir auch noch dazu. Je mehr, desto besser. Und es führt dann dazu, dass wenn sie krank sind, dann beten sie einerseits und dann als nächstes gehen sie zum Medizinmann. Ne? Also so diese Religionsvermischung, die waren Kreta da auch. Und nun ist der Titus beauftragt, da diesen Brief hinzubringen und natürlich auch zu erklären und manche Dinge, die da drin stehen, wahrscheinlich auch umzusetzen. Wir haben jetzt zwei kleine Videos. Der eine geht 2,5 Minuten, der andere 1 Minute. Der erste erklärt so ein bisschen, um was es im Brief geht. Und der zweite, der kürzere, so ein bisschen, wer Titus ist. Kleine Herausforderung jetzt für Andreas, aber er schafft es. Zwei kleine Videos.
Der Brief von Paulus an Titus. Titus war ein griechischer Nachfolger von Jesus, der über mehrere Jahre ein vertrauter Mitarbeiter und Gefährte von Paulus war. Er hatte Paulus in der Vergangenheit in einigen Krisensituationen geholfen. Und wir erfahren in diesem Brief, dass Paulus ihm die Aufgabe gegeben hatte, nach Kreta zu gehen, einer Insel vor der Küste von Griechenland, um dort die Ordnung in einem Netzwerk aus Hausgemeinden wiederherzustellen. Die Kultur der Kreta in der Antike war berüchtigt. Ein griechisches Wort für Lügner war Kretizo, wörtlich ein Kreter sein. Diese Leute waren unbeliebt und bekannt für ihren Verrat und ihre Habsucht. Die meisten Männer der Insel dienten dem Meistbietenden als Söldner und die Städte der Insel galten als nicht sicher und von Gewalt und sexueller Verderbtheit geplagt. Allerdings hatte die Insel Kreta viele strategische Häfen, von denen aus man alle möglichen Städte im antiken Mittelmeer anfahren konnte. Aus der Sicht von Paulus war Kreta somit der perfekte Ort, um ein Netzwerk aus Gemeinden zu gründen. Die genauen Details kennen wir zwar nicht, aber wir wissen, dass diese Gemeinden irgendwie in den Einfluss korrupter kretischer Leiter gerieten. Sie behaupteten zwar, Christen zu sein, aber sie ruinierten die Gemeinden. Darum gab Paulus Titus die Aufgabe, dorthin zu gehen und die Dinge wieder gerade zu rücken. Dieser Brief gab ihm die Anweisungen dafür. Er hat einen sehr geradlinigen Aufbau. Nach einer kurzen Einleitung gibt Paulus Titus klare Anweisungen zu seinen Aufgaben in der Gemeinde. Er bietet ihm dann Orientierungshilfe für die neue Art der Hausgemeinschaft und der neuen Menschheit, die das Evangelium in den kretischen Gemeinschaften erschaffen kann. Paulus beendet den Brief mit ein paar abschließenden Grüßen. Er beginnt das Ganze damit, Titus daran zu erinnern, dass seine Botschaft als Apostel die Hoffnung auf das ewige Leben ist. Also das Leben der neuen Schöpfung, das jetzt schon durch Jesus, den Messias, möglich ist. Und diese Hoffnung wurde vor langer Zeit von dem Gott versprochen, der nicht lügt. Dieser kleine einleitende Hinweis stellt ein wichtiges Thema vor, das sich durch den ganzen Brief zieht. Eins der Probleme in den kretischen Gemeinden war, dass sie ihre Vorstellungen vom christlichen Gott Jesus ihren Vorstellungen von den griechischen Göttern angeglichen hatten, mit denen sie aufgewachsen waren, besonders an Zeus, ihren Hauptgott. Die Kreter behaupteten, dass Zeus sogar auf ihrer Insel geboren wurde, und sie liebten es, Geschichten und Mythologien über seine hinterlistige Art zu erzählen. Er verführte Frauen und log, um immer das zu bekommen, was er wollte. Paulus will hier klar und deutlich sagen, dass Gott, der durch Jesus offenbart wurde, ganz anders ist als Zeus. Seine grundlegenden Charaktereigenschaften sind Treue und Wahrheit. Das bedeutet, die christliche Lebensweise wird von Wahrheit geprägt sein, was für diese Kreter eine echte Veränderung sein wird.
Sagt denen von der Insel Kreta nicht nur reden, sondern auch machen. So könnte man grob den Titusbrief zusammenfassen. Sprich, Lehre und Leben sind eine Einheit. Und das war im Großen und Ganzen die Message, die Paulus um ca. 65 nach Christus aus Mazedonien dem Titus auf Kreta schickte. Vielleicht ist das ein bisschen zu grob, aber auf der anderen Seite passt es auch ganz gut zu dem Charakter des Titus, der diese Nachricht überbringen sollte. Titus war der Feuerwehrmann des Apostel Paulus. Er hatte sich durch ihn bekehrt und war ein Haudegen, der seine Gedanken beieinander hatte. Paulus hatte ihn schon mal zu den Korinthern geschickt, um das Feuer zu löschen. Und er hatte das mit Bravour geschafft. Ein bisschen anders als Timotheus. Der war wahrscheinlich mit zitternden Knien bei den Korinthern erschienen. Ach, übrigens, die beiden kann man sehr gut vergleichen. Beides waren Mitarbeiter von Paulus, aber Titus war halt eine Ecke mutiger als Timotheus. Und Titus, der kein Jude war, wurde auch nicht beschnitten wie Timotheus. Was nebenbei zeigt, dass der Christ nicht mehr unter dem Gesetz Moses steht. Okay, ich glaube, wir steigen ein.
Ja, also wir haben jetzt einen kleinen Einblick den Titusbrief. Also der Minotaurus und das Labyrinth. So. Also, wenn wir da nochmal bleiben. Die Situation in Kreta kann man insgesamt als sehr verworren bezeichnen. Ja, also im Bild gesprochen hat der Titus da auch jetzt ein Labyrinth vor sich. Also das Ding und das Verhalten der Kreter war in gewisser Weise so ein bisschen verwinkelt, unberechenbar. Man konnte nicht genau sagen, was kommt da auf mich zu. Und die Kreter ihrerseits waren irgendwie auch in diesem Lebens- und Gedankenlabyrinth natürlich auch gefangen. Also das heißt, sie sind ja von klein auf da aufgewachsen, diesen Legenden der griechischen Götterwelt. Und es hat dann, wie man es in dem Video jetzt auch ein bisschen gehört hat, eigentlich zu einem durch und durch Egoismus geführt. Und nun kommt also der Titus und soll da Ordnung hineinbringen in dieses ganze Wirrwarr. Und im Prinzip hat er da auch so einen roten Faden dabei, als ob der Faden von der Prinzessin, die hieß Ariadne, als ob der auch rot war, weiß ich jetzt nicht. Ich binde ihn jetzt mal vorsichtig hierher, dass ihr das seht. Also er braucht so einen roten Faden. An was orientiert man sich denn? Einerseits natürlich an Gottes Wort. Zu sagen, ja, der Paulus gibt jetzt hier auch nochmal speziell für die Kreter etwas mit, aber das hat ja auch den größeren Hintergrund, dass Gottes Wort dahinter steckt. Der rote Faden im Titusbrief beginnt mit der kleinen Einleitung, das sehen wir heute. Warnung für Irrlehren, Charaktereigenschaft für die Gemeindeleitung. War auch gar nicht so einfach, da geeignete Leiter zu finden, da wird der Tim drüber sprechen. Zusammenleben von Jung und Alt und um eine Lebensausrichtung insgesamt, die von Gott her geprägt ist. Sie sind ja nicht jetzt wie bei uns durch Kinderstunde, Jungschau und alles Mögliche geprägt worden. Also der Titus hat es nicht einfach gehabt, braucht einen langen Atem, aber wie wir in dem kurzen Video gesehen haben, offensichtlich der richtige Mann dafür. Wir schauen jetzt mal, wie der rote Faden des Briefes verläuft und schauen uns die ersten 4 Verse an. Ehrlicherweise muss ich zugeben, jetzt wenn man das jetzt gleich hört, haben wir es vielleicht auch so einen kleinen Irrgarten. Ne? Also wenn ich das jetzt vorlese und zum Jörg sagen würde, Jörg, fass doch bitte mal ganz kurz zusammen, dann wäre jetzt natürlich vorbereitet, aber sonst, aber wir gehen dann dem nochmal nach. Also bei mir im Aufsatz, wenn ich sowas geschrieben hätte, ganz ehrlich, da wäre so ganz ein rotes Ding da an der Seite gewesen, zu langer Satz und alles Mögliche wäre da angemerkt worden, aber weil es Paulus ist, lassen wir es halt nochmal durchgehen. Also, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbar durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands, an Titus, mein rechtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben. So ein Satz. Ne? Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Also, ich schätze, Papier war teuer, man hat den Platz gut ausgenutzt, hat es eng zusammengeschrieben. Fest steht, Vater, Gott der Vater, Christus der Sohn, sind hier sozusagen mal die Mitte, der Ankerpunkt, von dem aus alles so kommt. Und ich habe es jetzt mal nach dem auch ein bisschen gegliedert. Schon wenn man sieht, was man rot unterstreicht, haben wir das Gefühl, ist ja alles. Gell? Aber es sind die wichtigen Begriffe jetzt hier. Also zunächst mal beschreibt der Paulus sich als Knecht, man könnte genauer sogar sagen als Sklave. Das klingt ja noch schlechter als Knecht. Ne? Und auf der Insel Kreta war das ganz genauso. Im Griechischen, wie bei uns jetzt, aber der griechische Geist war von Freiheit geprägt. Ja? Der wollte nicht gefangen sein, weder im Gedanken noch als Mensch. Sklave sein bedeutet unfrei zu sein, gehorchen müssen, ohne Rechte, dem Herrn völlig ausgeliefert. Auf den Sklaven wurde heruntergeschaut, wertlos, verachtend. Paulus sagt es, ich sehe das ganz anders. Für mich ist das eine Ehrenbezeichnung, wenn ich mit Haut und Haaren jemand zur Verfügung stehen darf, einem Herrn, dem ich gern gehorche, dem ich gern nachfolge, ja, mit dem ich gern durchs Leben gehe und ich bin bereit, wie gesagt, mich dem ganz unterzuordnen. Und jetzt war das natürlich eine große Herausforderung, wenn es ein Kreter hört, so zum Einstieg, dann sagt er doch gleich, nee, das will ich nicht. Also wenn es gleich zum Einstieg kommt, muss er das ja dann schon noch auch gut erklären, ne, zu sagen, warum soll ich denn meine persönlichen Freiheiten aufgeben, die ja im Grunde bloß egoistisch sind, aber trotzdem, um zu einem Sklaven Gottes zu werden. Also es wird für den Titus nicht ganz einfach, dass die Kreter sich von ihrem alten Leben, sage ich mal, lösen und hin zum Neuen kommen, wo Gott die Mitte ist, die Orientierung, die Richtung vorgibt. Aber der Paulus sagt, ich bin schon noch mehr. Ich bin der Apostel Jesu Christi. Also ich bin jetzt nicht nur so ein wertloser Sklave, von dem man sich nichts sagen lassen muss, sondern gleichzeitig bin ich ein Gesandter, ein Botschafter, der den Herrn vertritt. Ja, das wussten die schon. War eigentlich auf der anderen Ende der Skala, wenn man sagt, ah, der den Herrn vertritt, das ist auch eine hohe Persönlichkeit, der Botschafter. Auch wenn ich einerseits mich als Sklave betrachte, komme ich doch in der Autorität von Jesus und was ich schreibe und der Titus entsprechend weitergibt, hat schon auch Gewicht. Er stellt trotzdem klar, ich komme zu den im Glauben Erwählten, also den Gläubigen in Kreta, auch wenn die ihren Glauben so vermischt leben, sagt, ihr seid trotzdem Gläubige, auch wenn wir jetzt noch weitere Schritte gehen. Und Glauben beschreibt er dann auch durch die Formulierung Erkenntnis der Wahrheit. Haben wir ja im Vorspann kurz gehört. Also wenn Kretherren ein Wort für Lüge ist, ist ja nicht schön. Wäre ja wie wenn man sagt, Schwäbeln wäre ein Wort für Lügen. Ne? Wollen wir ja nicht. Also zu sagen, die Wahrheit bekommt ganz neue Begrifflichkeiten. Der Zeus stand für Lüge, der Gott der Bibel, der steht für Wahrheit. Und weil ihr diese Wahrheit zumindest zum Teil schon erkannt habt, seid auch zum Glauben gekommen. Ihr sollt euch an ihm orientieren und dieser Glaube führt dann zur Frömmigkeit, also zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Das ist so das Ziel, das der Paulus hat und der Antrieb ist das ewige Leben. Er sagt, da wollen wir doch dabei sein. Da leben wir doch drauf zu. Und vor allem, es wäre doch noch gut, wenn da viele, außer denen, die schon beim Glauben sind, noch dazukommen. Vater und Sohn sind auch der Mittelpunkt in seinem Wort. Gott lügt nicht. Das ist ein markanter Satz. Ganz wichtig für die Kreter. Gott lügt nicht. Also alle, die so ähnlich alt sind wie ich, jetzt so Mitte 50, die erinnern sich noch, dass wir früher so ein Lied gesungen haben. Das hat geheißen, Gott kennt keine Lügen. Er kann uns nicht betrügen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort gegeben zu einem neuen Leben. Gott lügt nicht. Der Jürgen und Inga kennen es sicher noch, dann kann man es mal singen. Aber das haben wir damals so gesungen und das war schon praktisch da auch bezugnehmend. Na, Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen, weil er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort gegeben zu einem neuen Leben. Gott lügt nicht. Und deshalb sagt er, sind auch alle Verheißungen wahr. Gehört alles zusammen, weil Gott nicht lügt. Und deshalb kann Paulus Gott und vor allem auch seinen Sohn eben als Heiland benennen, zu sagen, durch die Wahrheit kommt ein etwas Heilmachendes in euer Leben. Heil vom Schaden der Sünde, Heil vom Schaden der Lüge, Heil durch Vergebung, Heil werden im Glauben. Und auch der Titus wird nochmal kurz vorgestellt, zu sagen, ja, aber der Titus geht mit dieser Mitte, Sohn und Vater, zu denen. Titus ist einerseits für den Paulus wie ein Kind, sagt sein Gegenüber praktisch der Timotheus, sind so die zwei Ehrenbezeichnungen, die zwei Personen, für die das zutrifft, wo der Paulus sagt, die sind für mich wie ein Kind. Und wie gesagt, beim Titus wurde erwähnt nochmal die Besonderheit, dass er nicht beschnitten war, zu sagen, ja, es hängt jetzt an dem jüdischen Glauben, sondern es hängt am Glauben, aber nicht am jüdischen. Dass also an der Beschneidung, an den Vorgaben, dass jemand von Jesus weitersagen kann oder nicht. Und er sendet dann den üblichen Gruß, Friede und Gnade. Ja, das ist doch ein guter Anfang, zu sagen, ich komme im Frieden. Ich komme nicht, weil es hier Streit gibt oder weil ich Streit möchte. Ich komme im Frieden. Und in der Gnade, wir sind doch alles Beschenkte, auch ihr in Kreta, auch ich Timotheus, ich Titus, auch ich Paulus. Wir leben doch alle von der Gnade und das ist doch etwas, was uns verbindet. So, das ist die kurze Einleitung hier. Jetzt kann man fragen, ja, und was nehmen wir denn jetzt für uns mit? Außer von Sagen und was da in der Einleitung steht. Also ich denke, es hat tatsächlich eine höhere Aktualität, als ich das zunächst dachte. Nämlich, gesellschaftliche Strömungen prägen auch uns. Gesellschaftliche Strömungen prägen auch uns. Sie haben gesagt, damals waren das die griechischen Götter, ne? Das war so die Gesellschaft. Und bei uns sind es eben andere Themen. Wir sagen vielleicht der Zeitgeist oder wie auch immer, der auch unseren Glauben mitprägt. Und alle Gemeinden sind zumindest immer wieder neu herausgefordert mit so Meinungen und Strömungen, die Gesellschaft und auch die Gegenwart prägen, umzugehen. Also sind jetzt ja keine neuen Themen, ich sage also Thema Homosexualität und Geschlechteridentität. Das ist ja schon das Nächste, ne? Wo wir sagen müssen, auch unser Seniorennachmittag hat ja so ein bisschen das Thema, schuf sie als Mann und Frau. Bin auch gespannt, was kommt. Aber zu sagen, ja, das sind Fragen, die werden Gemeinden herausfordern. Auch die Diskussionen rund ums Klima werden vielleicht da mal einziehen. Polarisierung der politischen Debatte. Da kann man sagen, ja, bei uns im Griesbad, wir sind ja noch so ein bisschen ein Hort der Glückseligen hier. Ja, das ist ja sehr viel wert, wirklich. Aber ich stelle schon fest, dass jetzt meine Kinder schon ganz anders denken wie ich. Ne, die auch ganz anderen mit anderen Leuten zu tun haben und die da manche von unseren Ansichten gar nicht so prickelnd finden. Also das heißt, in allen Gemeinden, wo auch junge Leute nachwachsen, werden diese Themen auch nachwachsen. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, das kommt auf jeden Fall. Ne? Also wir sind und bleiben herausgefordert, da immer wieder den roten Faden zu suchen, zu sagen, ja, wie gehen wir mit den Fragen denn um? Und sicher nicht bloß die Gesellschaft im Allgemeinen, sondern auch Überzeugungen, die uns wichtig sind, werden zum Teil von kirchlichen Gruppen auch in Frage gestellt. Also wenn zum Beispiel missionarische, evangelistische Arbeit in einer Entscheidung für Jesus enden soll, wird manchmal ganz aggressiv inzwischen sich dagegen gewehrt. Also der Idealeser konnte es lesen. Also wenn die SMD da an Hochschulen was machen will, wird teilweise sehr aggressiv dagegen vorgegangen. Ne? Weil man sagt, nee, wir würden da schon da zu Jesus einladen. Oder die Veranstaltungen werden gestört. Oder, also wer heute so ganz öffentlich sagt, also Leute, es gibt halt mal eine Trennung, also jemand, der im Glauben ist und jemand, der nicht im Glauben ist, sind wir am Schluss eben nicht alle beieinander. Ja, da könnte man auch aus kirchlichen Kreisen entschiedenen Widerstand hören. Gleichzeitig spüren wir ja aber auch, dass auch unsere Überzeugungen und Prägungen ja auch ein bisschen im Fluss sind. Also wo ich jung war, vor 30 Jahren sagen wir es mal, oder 40 mittlerweile, da hat sich die Einstellung zum Alkohol zum Beispiel sehr verändert. Also ich bin auch aufgewachsen, also Alkohol im Gemeinschaftshaus, das gab es einfach nicht, Punkt. Wer hier seinen Geburtstag feiern wollte, musste halt ohne Alkohol feiern, hat man gewusst. Ne? Also Alkohol war das hat man so am Rand gehalten. Ne? Rauchen, das war ein völliges Tabu in unseren Kreisen. Völlig. Also Siegerland vielleicht nicht, aber bei uns schon. Ja? Also es hat sich doch auch da in mancher Hinsicht manches verändert und entspannt. Ich beobachte schon länger, dass die Haltung zur Ehe sich verändert. Und jetzt nicht bloß, ob man jetzt vor der Ehe zusammenziehen darf, das ist ja vielleicht schon ein alter Hut. Inzwischen stellt sich als nächstes die Frage, sollen wir überhaupt noch heiraten? Also es geht doch auch ganz gut so. Ja. Und wieder die nächste Frage, kann man fragen, ob das auch theologisch ist, ich finde schon auch ein bisschen noch, ist die Frage, kann man noch in unsere Welt Kinder setzen oder kaufen wir uns lieber einen Hund? Ja. Weil sie sagen, also bei all dem, wie sich unsere Umwelt so gestaltet, also kann man das einem Kind noch zumuten? Wollen wir die Verantwortung übernehmen? Da muss man natürlich dann auch fragen, nicht bloß blum zu sagen, ja, aber Gott will doch, dass man sich vermehrt, sondern zu sagen, wie kann man das ermutigen, gegebenenfalls auch begleiten, unterstützen. Also ist ja dann auch was Größeres. Aber wie gesagt, wir sind in diesen Strömungen drin. Wir sind in diesen Strömungen drin. Daher finde ich, ist der Titusbrief nach wie vor aktuell. Und man muss immer wieder gucken, was ist in der Gesellschaft so drin und was, ja, wie können Antworten aussehen. Dann kann man sagen, ja gut, also an was orientieren wir uns denn, damit wir uns sozusagen im Irrgarten der öffentlichen Meinung nicht verlaufen? Da wird es natürlich nötig sein zu sagen, wir müssen uns auch immer wieder auf die Mitte konzentrieren, wir müssen immer wieder auch in die Bibel schauen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja einfach. Ja, es ist nicht ganz so einfach, weil, ich möchte niemand zu nahe treten, aber es ist so, wir alle lesen die Bibel mit einer Brille, die wir aufhaben. Also ich habe hier zwei Exemplare, wunderschöne. Das ist ja ganz coole hier. Ja, die ist ganz cool. Also jetzt sehe ich alles so rötlich hier. Ne, und sage, Mensch, ihr seid alles verändert. Es sieht ganz anders aus. Super. Wenn ich jetzt ein bisschen beschreiben müsste, was ich sehe, dann hätte ich jetzt einen gewissen Eindruck, wenn ich jetzt jemand anderem diese Brille geben würde, ja, die ist auch cool, ja, die rote ist aber noch besser. Genau, dann wird jemand sagen, ich sehe das ganz anders. Ich sehe das ganz anders. Und wer hat jetzt recht? Und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir haben alle eine Brille auf. Also wir hier haben so insgesamt, sage ich mal, pietistisch, evangelikal, konservativ, mit so einer leichten Griesbart-Einfärbung halt. Also wir haben so eine Brille auf. Ja, das ist ja in Ordnung, so ist es. Und andere haben andere auf und das stellen wir mittlerweile blitzschnell fest, wenn jemand sagt, ich suche biblische Orientierung zur Frage XY und schau mal ins Internet, ja, da findet doch Antworten von da bis dort. Ganz entscheidend, was für eine Brille er auf hat. Und er begründet es auch irgendwie gut, aber anders. Ja, der begründet anders wie der. Es gibt noch so ein paar ganz spezielle, die sagen, also ich habe keine Brille auf. Ja, der braucht einen blinden Hund. Also, es hat jeder eine Brille. Es hat jeder eine Brille. Jeder, auch wenn wir es nicht mehr merken. Also, und das macht ja die Sache so herausfordernd. Ja, das macht ja die Sache herausfordernd. Was könnte man jetzt, sagen wir mal, empfehlen? Ne? Also, klar, ich empfehle jetzt da so ein paar Sachen, wo ich sage, da haben die Leute so ähnliche Brillen auf wie ich natürlich. Ne? Also zum Beispiel die ERF-Mediathek, die hat echt gute Sachen, finde ich. Die sind auch nicht so engspurig, aber die haben eine gewisse Bandbreite, wo ich sage, das ist interessant. Brauche ich mich aber nicht jedes Mal fragen, muss ich jetzt das kritisch hören oder ne? Ne, gute Sachen. Ich finde auch Beiträge von Johannes Hartl auch zum Zeitgeschehen sehr wertvoll. Da vom Gebetshaus Augsburg. Also der greift vieles auch sehr gut auf. Oder wenn man Beiträge aus Liebenzell hört, die finde ich auch gut. Langsteinbacher Höhe, ist auch noch bedenkenlos zu empfehlen. Und man könnte noch manche sagen. Habe ich mir gerade, wo ich die Heike gesehen habe, noch eingefallen. Also da gibt es Sachen, wo man sagt, ja, da kann ich natürlich mir Orientierung holen mit Leuten, die ungefähr meine Brille haben. Aber ich finde, das ist eine gute Brille. Ne? Ja, also es ist ehrlich gesagt nicht so einfach. Früher hat man ganz oft, also wie gesagt, wo ich jung war, also was kritisch war, das hat man ganz immer ausgeklammert. Alkohol hat man nicht getrunken, das hat man nicht gemacht. Also haben wir ja alles nicht gemacht. So einfach ist es nicht mehr. Ja, wir müssen uns mit den Fragen auseinandersetzen und auch zu Antworten finden. Aber man kann ja jetzt abgesehen vom großen Ganzen auch sich persönlich nochmal fragen. Ja, okay. Kreta da, mit ihrem geistlichen Leben, die waren ja irgendwie in so einer Art Irrgarten. Ich meine, mir ist jetzt natürlich völlig klar, dass nicht jedes geistige Leben, also meins auch nicht, ganz gewiss nicht, immer geradlinig so ein Höhenflug ist. Ja, das hat natürlich auch gewisse Schwankungen. Und trotzdem ist ja die Frage, wie sieht's denn aus? Also die Kreta haben dazu geneigt, ihr geistiges Leben der Situation anzupassen. Also, wenn es nicht passt, dann sagen wir halt nicht mehr die Wahrheit. Also das Schöne ist ja, dass wir im Umfeld leben hier, wir sind ja keine Lügner. Also das schätze ich wirklich sehr. Wirklich. Aber dass mir sein Geldbeutel auf dem Stuhl liegen lassen kann und der ist dann in einer Stunde auch noch da. Nein, ich habe keinen hingelegt. Ja. Ja. Aber man könnte es machen. Also das sind ja super, ne? wenn sonst wo dein Geldbeutel liegen lässt. Ne? Trotzdem die Frage, wir lügen nicht, aber wir sagen dann vielleicht nicht immer alles, wenn es besser ist. Also, könnte auch andere Sachen sein. Einfach zu fragen, wo kann man da ein bisschen, na, wo sagen wir, bin ich auch in so einem leichten Irrgarten drin, das könnte auch wieder geradliniger laufen. Oder zu sagen, okay, ich gehe nochmal zurück. Oder zu sagen, der Irrgarten der Umstände. Dass man sagt, nein, geistlich ist schon soweit okay, aber irgendwie fühle ich mich in einem Irrgarten der Umstände gefangen. Ne, mein Leben ist irgendwie ziemlich verworren. Also vielleicht sagt jemand, ich stecke in einer schwierigen Beziehung irgendwie, in einer schwierigen, was weiß ich was, innerfamiliär, irgendwie kompliziert, alles recht verworren. Eigentlich sollte man sagen, es geht nicht mehr, aber das will man nicht aus irgendwelchen Gründen. Also man irrt halt so rum und irgendwie, was weiß ich, könnte ja unter Umständen auch mal in der Ehe der Fall sein. So ein Alltagsirrgarten der Ehe, wo man sagt, also Perspektive haben wir eigentlich auch keine, aber wir laufen halt so von einer Ecke zur nächsten. Manche sagen vielleicht, ich habe so einen beruflichen Irrgarten. Das Lieblingswort in Unternehmen heißt scheint Umstrukturierung. Man sagt, wir müssen den Irrgarten jetzt mal ein bisschen klarer aufstellen und hinterher sagt man, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo rechts und links ist, vorne und hinten. Ich mache halt mal so weit ich sehen kann. Oder manche, muss man leider auch sagen, die sind mit ihrem sogenannten Latein im Blick auf die Kinder am Ende, die sagen, also wir haben jetzt echt alles gegeben, was wir konnten, aber irgendwie stecken wir ein bisschen fest, wir wissen da nicht mehr, was wir sagen sollen, wir wissen auch nicht mehr, was wir nicht sagen sollen, wir wissen es nicht mehr. sind alle frustriert und sitzen in ihrem Labyrinth fest. Also ich bin ehrlich gesagt kein Freund von Labyrinthen. Also wenn irgendwo steht Maislabyrinth, fahre ich immer mit einem guten Gefühl vorbei. Ja, also Maislabyrinthe, ja, scheiße. Aber wir waren mal, die Ruder nicht in Schönbrunn, das ist ja das Schloss in Wien, und da gibt's so hinten im Schlossgarten so ein größeres Labyrinth, so aus Hecken. Und die Ruth wollte rein und ich aus irgendwelchen Gründen auch. Gut, sonst schmeiß mal Besorger da draußen. Also auf jeden Fall, die haben aber am Anfang was Gutes gemacht, da in Schönbrunn. Man bekam so einen Plan mit, der war aber so perforiert, er war noch zu. Aber man konnte dann, wenn man also nicht mehr weiter wusste, das aufmachen. Und dann gab es Orientierungspunkte, nachdem man zum fünften Mal an dem gelben Kreis vorbeigelaufen ist. Ich sag mal vielleicht, jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Also es gab Orientierungspunkte und anhand von diesem Lösungsplan hat man dann auch wieder rausgefunden. Also ich hatte das Gefühl, am Schluss hatten alle den Plan in der Hand. So ein Labyrinth, ja. Manchmal steckt man fest und weiß nicht mehr, wie es weitergeht. So ein Labyrinth, geistlich gesehen, könnte man sagen, hat meistens einen Ausgang. Also, geistlich gesehen würde ich sagen, nach oben ist immer offen. Man hat auch sonst natürlich noch einen Ausgang. Aber nach oben ist immer offen. Ne? Wie gesagt, im richtigen Labyrinth nützt es manchmal auch nichts, aber im Geistlichen nützt es was zu sagen. Also wenn ich mich in meinem Lebenslabyrinth jetzt so ein bisschen verrannt habe und ich finde da jetzt irgendwie den Weg nicht, dann kann ich wenig sagen, also ich brauche jemanden, der mir jetzt da aus diesem Labyrinth raushilft. Ich brauche da eine Orientierung. Und wie gesagt, um aus dem Labyrinth herauszukommen, braucht man eine Hilfe von außen. Das könnte jetzt einerseits dieser Plan sein. Man sagt, jetzt habe ich wieder ein paar Hinweise. Oder ich könnte jemanden fragen, na, zu sagen, wo ist denn hier der Ausgang? Also wenn man die im Labyrinth fragt, geht es meistens nicht, weil die wissen es ja auch nicht. Ne? Die wissen auch nicht mehr, wo sie sind. Hilfe kommt meistens von außen. Man sagt ja sonst auch tatsächlich in der Beratungspraxis jemand, der mal von oben drauf guckt. Ne? Zu sagen, du bist jetzt gerade da und jetzt führen wir dich mal so langsam da heraus. Das leuchtet immer ein, wird aber nicht immer gemacht. Also das heißt, das ist jetzt ganz euch überlassen, aber sagt, ja, ich irre gern noch eine Weile rum. An das habe ich mich schon gewöhnt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Leben da draußen aussieht. Nee, aber man könnte auch sagen, okay, ich nehme es in Anspruch und lass mir da heraus helfen. Wie gesagt, manchmal helfen die biblischen Maßstäbe, manchmal braucht es aber auch mehr, dass man sagt, ich gehe da mal noch zu jemand, der mir da helfen könnte. Also, was hat der Titusbrief, der Einstieg für uns jetzt heute? Einerseits zu sagen, Paulus lädt über den Titus wirklich ein, zu sagen, lass uns doch auch in Kreta, lass uns doch auch bei unserem Leben wirklich uns an dem roten Faden Jesus orientieren. Wie gesagt, keiner ist jetzt nur ganz geradlinig unterwegs. Aber zu sagen, lass uns doch an dem immer wieder prüfen, passt es nicht, braucht es Veränderung, wie geht's gut vorwärts. Und ja, lass uns das auch als Mitte nehmen, wo man sagt, da haben wir aber auch einen Halt. Kann man uns auch mal dran festhalten, auch in Zeiten, wo man sagt, irgendwie schwimme ich so ein bisschen, ich bin unsicher, ich halte mich einfach an dem fest, was ich in der Bibel gelesen habe, was mein Glaube ausmacht. Aber wenn ich gerade ein bisschen unsicher bin, also so ein roter Faden, der einerseits sozusagen so eine Richtung gibt, aber andererseits auch Halt in den verschiedenen Fragen und wo wir auch gerade immer drinstecken. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass du für uns einerseits eine Richtschnur bist, andererseits aber wirklich der Halt, an dem wir uns festmachen können. Und ich habe manchmal auch schon sagen müssen, ich glaub's jetzt einfach so, wie es dasteht, und so lebe ich es einfach auch bei all den Fragen, die es drumherum gibt und ich auch nicht immer die gute Antwort habe. Einfach ein Festhalten an dir und auch an dem Glauben, wie du ihn mir und auch uns geschenkt hast. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns zum Glauben geführt hast, dass du uns, ja, viele wahrscheinlich von klein auf beim Glauben hattest, wir von klein auf von dir und deinem Wort geprägt wurden. Ist schon ein großes Geschenk. was unserem Leben auch schon früh eine gute Richtung gab. Und trotzdem, ja, stellen wir fest, wir sind immer wieder in Lebensfragen, wo wir sagen, was ist denn richtig, was ist falsch, und sich nicht immer einfach zu beantworten. Da möchte ich dich einfach bitten, dass du da der Wegweiser bist, wie es gut gehen kann. Wir sind in gesellschaftlichen Fragen, wo wir manchmal auch nicht recht wissen, wie ist denn jetzt eine gute Antwort. Aber da kannst du uns aber helfen. Ja, und dann gibt es noch so das Leben, das wo einfach jeder für sich so lebt und Herausforderungen hat. Ich danke dir für alle, ja, die jetzt auch in den Sommerferien so ein bisschen ruhiger haben, Urlaub haben oder machen können. Das ist aber auch die Fragen, wo vielleicht am Arbeitsplatz die Sachen sich verkomplizieren oder gesundheitlich oder bei Wasser immer. Es ist gut zu wissen, dass wir dir alles anbefehlen dürfen und da gut aufgehoben ist. Amen.